Das Mädchen, das den Himmel berührte. Von Luca Di Fulvio. Es liest Philipp Scheppmann.
Der Dreckkarren, der im Stadtbezirk Sant'Angelo gemeinhin Scheißekarren genannt wurde, kam einmal die Woche vorbei. An diesem Montag schob er sich, nach 5 Tagen ununterbrochenen Regens, nur mühsam durch die Gassen. Die 6 Sträflinge, die am Geschirr des Karrens angekettet waren, versanken bis zu den Knöcheln im Schlamm. Vor dem Karren gingen 2 weitere Sträflinge, deren Aufgabe es war, die mit Abfällen und Exkrementen gefüllten Eimer vor den Türen oder in den Innenhöfen einzusammeln und sie in den riesigen Bottich auf dem Karren zu entleeren. Die Sträflinge wurden von 4 Soldaten überwacht. Hinter dem Karren hatte sich eine kleine Menschenmenge angestaut, darunter ein jüdischer Kaufmann, den man an seinem vom Gesetz vorgeschriebenen gelben Hut erkannte. Allen aus der Menge stand derselbe angeekelte Ausdruck im Gesicht wegen des Gestanks, der noch zunahm, je mehr sie sich der Piazza Sant'Angelo in Pescheria näherten. Denn nun gesellten sich zu den Ausdünstungen des Dreckkarrens noch die der Abfälle des Fischmarkts. Als sie endlich den Platz vor der Kirche Sant'Angelo erreicht hatten, überholte die angestaute Menge den Karren und die Leute zerstreuten sich in dem Menschengewühl. Der Kaufmann, sein Name war Simon Baruch, beschleunigte seinen Schritt und blickte sich ständig ängstlich um. Er hatte auf dem Seilmarkt mit dem Verkauf einer großen Partie Taue ein ausgezeichnetes Geschäft abgeschlossen und dafür, statt der üblichen Kreditbriefe, die Summe in bar erhalten. So lief er nun gebückt vorwärts und zog den Mantel mit beiden Händen fest um sich, aus lauter Sorge, dass ihm der Beutel voller Münzen an seinem Gürtel in den Straßen Roms abhanden käme. Simon Baruch fiel ein Würdenträger aus irgendeinem exotischen Land ins Auge. Außerdem einige Gaukler und 3 arme Frauen, die um die Theken der Fischverkäufer strichen und in den Abfällen auf dem Boden wühlten, auf der Suche nach dem Kopf oder Schwanz eines Fisches. 2 von ihnen waren um die 40. Die 3. dagegen war sehr jung, hatte dunkelrotes Haar und eine Haut, die unter einer dicken Schmutzschicht alabasterweiße Zartheit vermuten ließ. Simon eilte weiter, doch dann warf er noch einmal einen letzten Blick auf das hübsche Mädchen. Sie sah zu einem zerlumpten kleinen Jungen mit einer gelblichen Gesichtsfarbe hinüber, dessen lange Haare so schmutzig waren, dass sie am Kopf klebten. Er saß etwas abseits bei den Ruinen des Portikus der Octavia. Einen Moment lang kam es Simon so vor, als habe er den Jungen schon einmal gesehen, vielleicht sogar an diesem Morgen auf dem Seilmarkt. Als er zu ihm hinüberschaute, fing der Junge seinen Blick auf und rief ihm zu: »Euer Hut ist aus gutem Stoff, Herr Jude! Möge euer Reichtum erblühen!« Schnell wandte sich Simon ab und sah nun, dass ein grobschlächtiger junger Kerl mit ausgestreckter Hand auf ihn zurannte, ein Riese mit dichtem, strohblondem Haar, der in Lumpen gehüllt war und sich linkisch auf seinen kurzen, kräftigen Beinen bewegte. Auch seine Arme waren unverhältnismäßig kurz. »Er sieht aus wie ein Riesenzwerg«, schoss es dem Kaufmann durch den Kopf. Simon sah ihm gleich an, dass er schwachsinnig war, und erhielt die Bestätigung dafür, als der Riese ihn mit einer eigentümlich vernuschelten Sprache anredete.
»Gebt München, Herr! Schalt schon gut und gebt ein paar München der Barmherzigkeit, ehrwürdigster Herr!«
»Verschwinde«,
erwiderte der Kaufmann hastig. Der Riese blieb jedoch stehen.
»Eine Münche, allerehrwürdigster Herr, nur eine einzige Münche!«
Und dann packte er ihn genau vor der Fassade der Kirche Sant'Angelo übertrieben heftig am Arm.
»Nimm deine dreckigen Hände von mir!«
knurrte Simon und versuchte zu verbergen, dass die Angst ihm bereits die Kehle zuschnürte. Im gleichen Moment bog ein etwa 16-jähriger schlaksiger Kerl mit gebräunter Haut, schwarzem Haar und gelber Kopfbedeckung um die Ecke. Der Junge stolperte fast über den Kaufmann und musste sich an seinen Schultern festhalten, um nicht hinzufallen.
»Verzeiht, Herr«, entschuldigte er sich,
um dann, als er den gelben Hut auf dem Kopf seines Gegenübers bemerkte, hinzuzufügen:
»Shalom Alechem«,
während er sich respektvoll verneigte. »Alechem Shalom«, antwortete Simon Baruch.
»Nein, den habe ich zuerst gesehen«,
protestierte der Riese laut an den Neuankömmling gewandt.
»Der gute Herr hier wollte mir gerade Almosen geben.«
Und während er den Arm des Kaufmanns weiterhielt, stieß er den Kerl mit dem gelben Hut kräftig weg.
»Verschwinde!«
»Lass mich los, du erbärmlicher Tölpel«, schrie Simon leicht panisch.
»Lass ihn los«,
rief nun auch der Junge und ging mutig auf den Riesen los, der ihm jedoch einen mächtigen Fausthieb in den Magen versetzte. Dennoch stürzte sich der Junge auf den großen Kerl und schlug ihn ins Gesicht. Der Riese packte den Jungen, wirbelte ihn durch die Luft und schleuderte ihn gegen Shimon Baruch, sodass beide hinfielen. Die Soldaten und alle anderen Umstehenden brachen in schallendes Gelächter aus, als sie sahen, wie sich die beiden Männer mit den gelben Hüten im Schlamm wälzten.
»Bring sie um!«
schrie der kleine Junge mit dem gelben Gesicht, um den Idioten anzustacheln. Der Schwachsinnige trat dem jungen Mann mit der gelben Mütze in den Bauch, als dieser gerade dem Kaufmann beim Aufstehen half. Der schlaksige Kerl stöhnte auf, drehte sich zu Shimon Baruch um und rief ihm mit angstgeweiteten Augen zu,
»Bitte, flieht!«
Dann schlug er noch einmal auf den Riesen ein, bevor er das Weite suchte. Der Riese rannte ihm Richtung Tiberufer hinterher. Sofort heftete sich der kleine Junge mit der gelben Gesichtsfarbe an ihre Fersen und schrie,
»Verdammter Drecksjude! Du bist schon tot, verdammter Jude!«
Shimon überlegte kurz, dass er dem Glaubensbruder eigentlich zu Hilfe kommen müsste. Doch es überwog die Furcht, die sein Leben seit jeher beherrschte, und der Kaufmann floh in die entgegengesetzte Richtung. Die Leute auf der Piazza sahen dem kleinen Jungen und dem Riesen, die dem jungen Mann mit dem gelben Hut hinterhersetzten, lachend nach. Das Mädchen mit der alabasterweißen Haut steckte rasch die Hand in einen Weidenkorb, packte so viele Makrelen, wie sie greifen konnte, und verschwand, ohne dass die Fischweiber es bemerkten. Inzwischen war der junge Mann um die Ecke gebogen. Die beiden Verfolger schlossen bald zu ihm auf, und zu dritt gingen sie weiter. Als sie um die nächste Ecke gebogen waren, versetzte der junge Mann dem Riesen mit dem Ellenbogen einen kräftigen Stoß.
»Du erbärmlicher Schwachkopf, lern gefälligst nicht so fest zuzuschlagen«,
fuhr er ihn an. Dann drehte der schlaksige Kerl sich zu dem Jungen um.
»Und du, versuch gefälligst deine Bestie im Zaum zu halten. Mit dem Tritt hat er mir den Magen zerquetscht, der Schwachkopf.«
»Entschuldige dich bei ihm«, befahl der Kleine dem Idioten.
»Entschuldige, Mercurio«,
wimmerte der Riese.
»Bitte, Erkule, nicht abstechen.«
»Ich stech dich schon nicht ab, Idiot«, sagte Mercurio.
Der Kleine stieß den Riesen in die Seite.
»Geht es nicht in deinen Kopf, dass du so stark bist wie ein Elefant?«, fragte er ihn.
»Doch, Zolfo«,
erwiderte der Riese kleinlaut.
»Erkule, Idiot.«
»Ja, ja, schon gut«, murrte Zolfo.
In dem Moment hörte man von der Piazza Sant'Angelo in Pescheria einen entsetzten Schrei.
»Man hat mich beraubt! Haltet den Dieb!«
rief der Kaufmann. Daraufhin lachte die Menge, denn nun hatten die Leute begriffen, was sich zugetragen hatte.
»Ich bin ruiniert! Verfluchte Mistkerle! Verflucht sollt ihr alle sein!« »Verschwinden wir von hier«, sagte Mercurio.
Während sie zu einem zwischen Gestrüpp verborgenen Kanaldeckel hinabstiegen, gesellte sich das Mädchen mit der Alabasterhaut zu ihnen.
»Wir haben ein Abendessen«,
verkündete sie stolz und zeigte den anderen die 5 Makrelen, die sie gestohlen hatte.
»Wir haben viel mehr als das, Benedetta«, sagte Zolfo.
Mercurio holte den Beutel voller Münzen hervor, den sie gestohlen hatten. Dabei bemerkte er, dass auf das Leder eine rote Hand aufgemalt war. Er hockte sich hin und schüttete den Inhalt auf den Boden.
»Die sind ja aus Gold«, rief Zolfo aus.
Mercurio zählte schnell die Münzen und teilte sie in 2 Haufen, einen kleinen für die anderen und einen doppelt so großen für sich.
»Aber wir sind zu dritt«, beschwerte sich Zolfo. »Es war mein Plan«,
entgegnete Mercurio barsch. »Ich bin hier der Betrüger. Ihr an meiner Stelle würdet sofort geschnappt. Ihr seid bloß 1,5, denn dieser Schwachkopf zählt nur halb. Dazu ein Mädchen, das Schmiere steht.« Er steckte den eigenen Anteil wieder in den Beutel. Dann stand er auf und zeigte auf die Münzen am Boden.
»Das ist euer Anteil. Wenn euch etwas nicht passt, dann arbeitet doch allein.«
»Das geht schon in Ordnung«, sagte Benedetta.
Zolfo bückte sich und sammelte die Münzen ein. Mercurio hob den Kanaldeckel hoch. »Und erzählt Scavamorto nichts davon, sonst nimmt er euch alles weg.« Dann schlüpfte er in den Abwasserkanal, in dem er zu Hause war. Mercurio kroch auf allen Vieren durch den niedrigen Gang. Der mit kleinen Steinen gepflasterte Boden war mit glitschigen Algen überzogen. Sobald der schlaksige Junge die ebene Platte ertastete, stand er auf, und neigte den Kopf nach links. Er bog in einen Gang ein, in dem er aufrecht gehen konnte. Auf dem Boden verlief in der Mitte ein Rinnsal Jauchebrühe, und alle 10 Schritte passierte er einen Pfeiler. Nachdem er 3 von ihnen hinter sich gelassen hatte, schlüpfte er durch eine Deckenöffnung. Er rieb den Feuerstein, den er in der Tasche bei sich trug, und entzündete damit eine Fackel, die in der Mauer steckte. Die zitternde Flamme beleuchtete einen quadratischen Raum, der mehr als 2 Mann hoch war. In der Mitte stand ein zusammengezimmertes Gerüst. Über 4 Pfosten quergelegte Bretter bildeten eine grobe Plattform, auf der Mercurio vor der Feuchtigkeit des Untergrunds geschützt schlafen konnte. Sein Strohlager wurde durch 2 gestohlene Pferdedecken ergänzt. Ein Teil des Gerüsts war hinter einem schweren Vorhang verborgen, allem Anschein nach ein altes Segel. Mercurio stieg eine wackelige Leiter hoch und steckte die Fackel in ein Wandloch. Vorsichtig holte er den gestohlenen Beutel hervor und schüttete die Münzen auf der Plattform aus. Er zählte sie noch einmal. 24 Goldmünzen. Ein Vermögen. Doch er konnte sich nicht recht darüber freuen, denn in seinen Ohren hallte immer noch der Fluch des Kaufmanns wider. Er befürchtete, dass deswegen Unheil über ihn hereinbrechen könnte. Schließlich erzählte man sich, dass die Juden mit dem Teufel im Bunde stünden und Hexer wären. Mercurius' Blick fiel auf die rote Hand auf dem Lederbeutel. Die Zeichnung machte ihm Angst. Deshalb warf er ihn fort und steckte die Münzen in einen anderen Beutel. Er holte ein Stück hartes Brot aus seinem Quersack, wickelte sich in die Decken ein und knabberte an dem trockenen Kanten, wobei er immer wieder gegen die Versuchung ankämpfen musste, sein Versteck zu verlassen. Seit vor 3 Monaten Wasser den Kanal überschwemmt hatte, machte ihm die Stille hier Angst. Und obwohl mittlerweile gut 1 Jahr vergangen war, seit der Scavamorto davongelaufen war, hatte er sich immer noch nicht an die Einsamkeit gewöhnt.
»Mercurio«, hörte er auf einmal eine Stimme. »Mercurio, bist du da?«
Mit der Fackel in der Hand sprang er von der Plattform. Als er vor dem Eingang seines Verstecks angekommen war, stand er plötzlich Benedetta, Zolfo und Ercole gegenüber.
»Was wollt ihr denn hier?«
»Im Wirtshaus zu den Dichtern«, begann Benedetta mit Tränen in den Augen. »Also, der Wirt dort hat uns eine Goldmünze geklaut«,
beendete Zolfo den Satz für sie.
»Wir haben unsere Fische den Bettlern geschenkt«, fuhr Benedetta fort. »Also sind wir ins Wirtshaus gegangen und haben leckere Sachen beim Wirt bestellt. Als er mich gefragt hat, ob ich auch bezahlen könnte, habe ich ihm eine Goldmünze gezeigt. Und er wollte draufbeißen, um zu sehen, ob sie auch echt ist. Und dann hat er zu mir gesagt, die Münze gehört jetzt mir. Zeig mich doch an, wenn du erklären kannst, woher du dieses Geld hast. Dir sieht man doch schon von Weitem an, dass du eine Diebin bist, und jetzt verschwinde.« Dann lachte er los.
»So ein verfluchter Dieb«, rief Zolfo aus.
»Und was wollt ihr jetzt von mir?«, fragte Mercurio. Benedetta schaute ihn beinahe überrascht an.
»Du musst uns helfen!«
»Und warum sollte ich das tun?«, fragte Mercurio. Die 3 schauten betreten zu Boden. Eine Weile war es still.
»Gehen wir«, sagte Benedetta schließlich. »Wir haben uns wohl geirrt.«
»Wartet! Wer war denn dieser Wirt, der das Goldstück gestohlen hat?«
»Warum interessiert dich das?«,
fragte Benedetta. Mercurio lächelte. Vielleicht hatte er einen Weg gefunden, wie er sie zum Bleiben überreden konnte, ohne sich eine Blöße zu geben.
»Mir ist das egal, aber es wäre schon ein Spaß, sich etwas zu überlegen, um es ihm heimzuzahlen. Kommt mit, ihr könnt heute Nacht hier schlafen.«
Er führte die 3 zu seinem Unterschlupf. Drinnen sperrten die Neuankömmlinge verwundert die Augen auf, als sie das Gerüst sahen. Mercurio kletterte die Leiter hoch und schlüpfte unter eine Decke. Die 2. warf er den anderen zu.
»Teilt sie euch, etwas anderes gibt es nicht, aber bleibt mir vom Leib.«
Benedetta breitete das Stroh aus und zeigte Zolfo und Ercole, wo sie sich ausstrecken konnten. Dann legte sie sich ebenfalls hin.
»Machst du die Fackel nicht aus?«, fragte sie Mercurio.
»Nein«, sagte er.
»Hast du etwa Angst vor der Dunkelheit?«, sagte Benedetta spöttisch.
Eine verlegene Stille machte sich breit. Man hörte nur noch das Zischen der Fackel und das hastige Getrappel der Ratten in den Kanälen.
»Ich hasse ihre verfluchten kleinen Dreckspfoten«, sagte Mercurio nach einer Weile. »Vor 3 Monaten ist der Fluss plötzlich angeschwollen,
begann er leise zu erzählen. Er musste es einfach loswerden. Zum ersten Mal überhaupt.
Das Scheißwasser vom Tiber hat die Abwasserkanäle geflutet. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Das Wasser stieg und stieg. Überall waren Ratten. Sie quiekten so schrecklich. Hunderte.
Er hielt inne. Tränen stiegen ihm in die Augen. Er hatte Angst. Wie damals.
Die Ratten strömten zu der Stelle, wo das Wasser hereinlief. Das war eklig. Deshalb bin ich in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Und dann bin ich auf einen anderen armen Kerl gestoßen, einen Säufer. Ich kannte ihn, weil ich ihm immer, wenn er betrunken war, alles geklaut habe, was er besaß. Und er hat mich an der Jacke gepackt und mich angeschrien, ich sollte den Ratten folgen. Die Ratten, rief er, die wissen, wohin man laufen muss. Und ich weiß nicht, warum ich ihm geglaubt habe. Ich bin den Ratten hinterher. Und ein paar von den Mistviechern sprangen mir auf den Rücken und den Kopf, und dabei quiekten sie so ekelhaft.
Benedetta erschauderte. Zolfo klammerte sich an Ercole fest.
Und dann hat das Wasser alles überflutet. Die Ratten sind abgetaucht. Ich habe nichts mehr gesehen. Aber als ich unter Wasser geschwommen bin, konnte ich sie spüren. Und dann habe ich geglaubt, mir platzen die Lungen. Doch ich bin am Kanaldeckel angekommen, habe ihn hochgedrückt und bin nach oben geklettert. Ich bin am Ufer geblieben. Ich wollte auf den Säufer warten, um mich bei ihm zu bedanken. Und es tat mir leid, dass ich ihm so viel abgenommen hatte, diesem Sack, der mir jetzt das Leben gerettet hatte. Ich habe den ganzen Tag gewartet, aber er kam nicht. Eine Woche später, als der Fluss sich zurückgezogen hatte, bin ich wieder hierher gekommen. Ich habe meine Sachen zusammengesucht, und dabei bin ich in einen der östlichen Ableger geraten, und da lag er. Er war den Ratten nicht gefolgt, weil er nicht schwimmen konnte. Und so ist er immer tiefer in die Kanäle gelaufen. Er ist genau dorthin gegangen, wo ich lang wollte, bevor ich ihn getroffen habe. Der Mann war völlig aufgedunsen, seine Zunge war dick und violett angelaufen, und seine Hände umklammerten die Gitterstäbe eines Kanaldeckels, der sich nicht geöffnet hatte.
Mercurio atmete tief durch.
Und die Ratten kamen zurück. Und jetzt waren sie hungrig.